Seit der Mensch denkt, spielt er auch.
Willkommen bei Ende Geek, alles Geek, Folge 16. Heute wollen wir reden über das Highfield Festival. Aber erstmal Ende Geek, alles Geek, wer es noch nicht kennt, da reden wir. Das ist der liebe Alex.
Hi.
Hallo, lieber Alex.
Tachchen.
Und ich, der manchmal auch liebe Kron. Wir reden zusammen über alles, was wir cool finden. Das können Filme sein, das können Comics sein, das können Freizeitparks sein, es können Konzertbesuche sein, es kann wirklich alles Mögliche sein. Wie eben, ja, Konzertbesuch war es auch diesmal ein Festivalbesuch. Und zwar, juhu, eins, auf dem wir gemeinsam waren. Darüber gilt es jetzt zu resümieren. Hat es sich gelohnt? Hat es Spaß gemacht? Wie erträglich ist der Alex? 24 Stunden am Tag multipliziert mal 3 bis 4. Ne? Also, das werden wir alles sehen. Gab es auch noch Bands? Hat der Kron überhaupt zu einer Band geschafft? Oder hat die Hitze plus minus Alkohol alle schon vorher erschlagen? Fragen über Fragen, ihr seht schon.
Wir gucken mal.
Dem wird es allen nachzugehen. Aber
ob wir uns dann noch genau daran erinnern können, an all diese Fragen, weil genau, wir werden jetzt erstmal mit unseren Highlights starten. Und bevor ich es wirklich vergesse, interessanterweise, falls ihr uns schon etwas länger verfolgt, wir haben ja auch mal eine coole Folge gemacht, da haben wir über Rock im Park und das Hurricane Festival gesprochen. Und irgendwie hatten wir das am Anfang der Folge so aufgezogen, dass es so den Anschein hätte, dass hinten raus vielleicht rauskommt, welches Festival gewinnt oder besser ist. Und wir waren aber dann so im Drive und oder mussten unter 2 Stunden bleiben aus technischen Gründen, dass wir das nie aufgelöst haben. Das
zwei Festivals in einer Folge war A, ja, eine dumme Idee, weil beide immer zu viel quatschen. Und genau, dann hat Alex quasi hat währenddessen wütende Nachrichten einem geschickt und gesagt, der Sonntag und der darf nur 5 Minuten gehen. Und dann da war keine Zeit. Wir können uns das nicht leisten, lieber Kron. Über 2 Stunden, dann können wir da keine Folgen mehr hochladen. Ne? Wir hätten das in 2 Folgen machen müssen, ja, und überhaupt. Deswegen machen wir diesmal nur das Highfield Festival. Nur, ne? Es waren auch mehrere Tage.
Und auf jeden Fall.
Du hast es ja schon angekündigt, wie es Tradition hier ist in unserem schönen kleinen Podcast. Erzählen wir uns am Anfang von einem Highlight der Woche. Das kann auch wieder was ganz anderes sein. Und es muss nicht mal exakt in der Woche stattgefunden haben, sondern so einfach, was ist in der letzten Aufnahme und jetzt passiert. Mhm. Lieber Alex,
was hast du erlebt? Fange ich mal an und ich sorge mal heute für ein bisschen körperliche Betätigung. Nicht, dass man auf dem Festival nicht auch viel umherläuft und springt und tanzt. Also passt es vielleicht auch ja ganz gut. Denn ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut. Der ein oder andere hat ja vielleicht schon mitbekommen, dass ich Boulder und Kletter auch mit Familie und Kids, auch quasi von Kron, die sind auch fleißig dabei, die Wände hochzukrabbeln immer mal. Und jetzt hat endlich eine neue kleine Boulderhalle eröffnet. Und zwar heißt das Ganze Ninja Block. Und das befindet sich in der Ninja Hall. Ninja Hall in Köpenick. Also das ist quasi das Schöne, dass das sehr, sehr nah dran ist hier. Ich wohne ja in Friedrichshagen, so am Rande von Berlin. Der ein oder andere mag schon sagen Brandenburg. Brandenburg ist quasi nur ein Steinwurf entfernt. Und da habe ich mich sehr gefreut. Die Ninja Hall an sich, die gibt es schon seit einiger Zeit. Das ist, ja, wer so Ninja Warrior kennt, ne? Also auf Zeit so krasse Parcours-Sachen, irgendwo langhangeln, rumspringen, dann da nochmal ins Netz fallen und wieder hochkraxeln. Diese ganzen crazy Sachen, die haben da quasi sehr ambitionierte Leute so per Do-it-yourself-Style wirklich viel selber gebaut und gemacht. Das ist auch schon auf jeden Fall ein Erlebnis und die hatten dann immer noch so einen Raum quasi hinter der eigentlichen Ninja Hall, wo ja so ein Boulderbereich entstehen sollte und gefühlt seit 4 Jahren oder so und da war ich jetzt ganz, ganz freudig überrascht, wohl seit dem 1.6., also habe das Ganze erst nach dem Urlaub so jetzt vor einigen Wochen mitbekommen, dass jetzt dieser Boulderbereich fertig ist, auch gute 150 Quadratmeter, also jetzt eher wirklich eine kleinere Halle, also ein großer Raum, aber trotzdem sehr schön, ja. Also viel Dach, also man kann da sehr hoch quasi in dem Dach, also in dem Überhang sozusagen, wirklich so Spider-Man-like die Wand hoch und dann an der Decke krabbeln, für denjenigen, die Dach jetzt erstmal nicht sagst, aber an der Decke kann man da hängen und ja, macht also viel Spaß, kann das Ganze auch kombimäßig buchen, falls man so viel Energie und Kraft hat, erst wie ein Ninja durch die Halle springen und dann ja, wie eine Spinne an der Wand kleben. Also für all diejenigen, die aus dem Raum Köpenick kommen und immer schon mal was in der Nähe haben wollten, sollten sich auf jeden Fall mal den Ninja-Blog angucken. Macht viel Spaß. Irgendwann möchte ich ja auch mal mit dem guten Kron, also ich möchte das mal live sehen, wie ja, er sozusagen.
In meiner Fantasie, gerade was diesen Ninja-Bereich angeht, das ist ja auch eine Sportart, die schaue ich gern passiv. Also ja. ich betreibe die passiv sozusagen.
beim Gucken machst du sozusagen innerlich.
Ja klar, ja. Mental.
Ja,
und in meinem geistigen, in meiner geistigen Vorstellung bin ich sehr gut darin.
Ja. Ja? Ja, so geht mir das manchmal beim Bouldern auch, dass ich mich so an der Wand visualisieren kann ich mich dann schon manchmal ganz gut in der Position, aber die dann wirklich aber einzunehmen ist.
Ich bin ja wirklich absoluter Laie, was viele Sportarten angeht, so auch das Bouldern und so. Wie ist denn das? Hat da jetzt jede Boulderhalle dann quasi ganz eigene, ne, quasi wie du gehst in eine gute Bar, ne, dann gibt's da einen Signature-Cocktail, den kann ich jetzt nur hier trinken, ist es so auch in der Boulderhalle, also hier haben wir die Wand, die gibt's überall und da hinten haben wir aber die zwei Wände von unserem besten Kleid, ja, die sind ganz exklusiv designt, das ist jetzt eher, ne, keine Ahnung, in Freizeitparks gibt's auch unterschiedliche Rides. Weißt du, wie ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Und prinzipiell ist es quasi schon, gibt es das auf zwei Ebenen. Einmal, wie du schon so ein bisschen vermutet hast, wie sind denn die grundlegenden Wände da gebaut? Ne? Also so eine Halle besteht ja aus irgendwelchen Wänden, die da erstmal reingebaut werden. Also so Lochplatten, ganz einfach gesagt, wo man dann die Griffe ranschraubt. Und da gibt es natürlich schon auch Unterschiede so im Überhang. Also wie weit kommen die Wände? Ragen die hinaus oder sind die nach innen geneigt oder hat man halt wirklich Dinge, die halt bis oben in die Decke gehen oder irgendwelche Kubusse geformt und da gibt es schon auf jeden Fall Unterschiede. Da gibt es Hallen, da kann man Meter hoch irgendwie in so Art Röhren klettern, hat dann noch vielleicht so netzähnliche Sachen, also da gibt es auch abgefahrene Dinge, also sowas kann es schon sein, dass die Halle an sich halt sehr interessant gebaut ist und der andere Aspekt ist dann der, dass je nachdem, wer in der Halle schraubt, das kann natürlich so ein bisschen abhängig sein, auch dass Schrauberinnen halt von Halle zu Halle und von Region zu Region ziehen und dass man da unterschiedliche Stile merkt. Irgendwann, wenn man sich dem da ein bisschen mehr annimmt und je nach Halle werden zum Beispiel Sachen auch signiert an so kleinen Schildern, die quasi die Schwierigkeitsroute angibt, stehen dann manchmal auch Kürzel und da kann man manchmal dann auch erkennen, ah, das hat der oder diejenige geschraubt und das finde ich eigentlich ganz cool, da ist eine ziemlich nette Idee dahinter. Und dann vielleicht sogar auch noch die Ebene, was für Griffsets, also was wirklich für physikalische Griffe werden verwendet. Je nach Halle leisten sich da Hallen unterschiedliche Griffsets. Da gibt es auch ganz viele Hersteller und dann gibt es da auch abgefahrenere Sachen, wo nur ganz wenig Fläche drauf ist, wo man wirklich guten Halt hat oder die bestimmte Form nachahmen. Und das sind, glaube ich, so Punkte, wo es schon auch sinnhaftig ist, in anderen Hallen bouldern oder klettern zu gehen und da andere Bewegungsmuster, andere Griffe, andere Gegebenheiten kennenzulernen, ist schon interessant auf jeden Fall.
Vielleicht machen wir eines Tages eine Folge.
Ah, das hast du sehr lieb gesagt. Ja.
Ja, um jetzt auch mal hier dir nach 8 Minuten der Highlight, ne? Jetzt sonst wird es hier noch eine Boulder-Folge. Reden wir länger über dein Highlight als über das Highfield.
Ja, ich glaube, da mache ich mir keine Sorgen.
Da machst aber du dir keine Sorgen. Okay. Ja, eines Tages kommt sie, die große Boulder-Folge. Wenn wir zusammen auf den ersten 8000er gekraxelt. Nee, das ist ja wieder was ganz anderes.
Das ist was
für mich anderes, ist ja. Immer ne, Klettern, ich naiver Tölpel. Irgendwo, ich verstehe. Ich entschuldige mich bei der gesamten Boulder-Community, die uns hier lauscht. Und werde eines Tages sowohl mit Alex bouldern gehen, als auch mit ihm einen 8000er in einer Seilschaft im
ja.
Lied.
Beklettern. Beim Letzteren bin ich mir noch nicht sicher, da müssen wir dann vielleicht doch den Patreon-Support nochmal ankurbeln irgendwie, weil so eine Besteigung 8000er ist auch eine wirklich nicht nur körperliche, sondern auch eine extrem finanzielle Sache, muss man festhalten. Na, mehrere 100.000 Euro mitunter.
Bitte.
Ja.
Nun gut.
Je nachdem, ob du die Helikopterrettung ja. noch in petto haben willst.
Ja. Ja gut, ich habe auch was Ungewöhnliches gemacht. Wir kommen zu meinem Highlight der Woche. Mhm. Ich wechsle jetzt einfach abrupt das Thema.
Ich bin gespannt. Ich habe schon einige Instagram-Fotos gesehen und es hat mich neugierig gemacht.
Ja, du hast dich sportlich betätigt.
Ja.
Ich hingegen war auf kulturellen Reisen. Ne? Ich war in 2000 Jahre unterwegs.
Du bist durch die Geschichte gewandert.
Durch 12 Epochen bin ich gereist. 2000 Jahre, lieber Alex, in einer Stunde. Wir haben uns sogar Zeit gelassen und haben eher so 2 Stunden locker gebraucht. Und es war, die ganze Zeitreise hat stattgefunden im Deutschlandmuseum. Ein stinklangweiliger Name, muss ich mal sagen. Da wäre ich wirklich nie in meinem Leben drauf gekommen, da jemals hinzugehen. Ne? Ah. Ich meine, mir ist schon klar, da geht es um 2000 Jahre deutsche Geschichte. Ne? Wie nennen wir das Ding? Okay, yes, ja, ich verstehe.
War ein krasser Pitch.
Aber attraktiv ist der Name jetzt nicht. Ne? Ja. Irgendwie Deutschlandmuseum. Aber das Ding hat halt, und damit kriegt man mich halt, das hat den TEA Award 2024 gewonnen, also einen der TEA Awards für den unterschiedlichen Kategorien vergeben. Der TEA Award, wer ihn nicht kennt, das ist sozusagen, was weiß ich, dramatisch würde ich jetzt sagen, ist der Oscar der Freizeitparkindustrie. Na, das gewinnen quasi halt eigentlich, keine Ahnung, ne, sowas wie der Guardians of Galaxy Ride, also eher große Themenparks wie Disney oder Universal, Warner, whatever, ne? Solche Sachen halt. Ihr wisst schon, was ich meine. So große Freizeitpark-Dinge. Ja, die eher so in meiner
in deinem Fahrwasser
sonntäglichen, genau, ja, liegen. Die gewinnen auch eher diesen Preis. Ne? Jetzt gewinnt er aber als erstes Museum Deutschlands, das Deutschlandmuseum, den Preis. Das ist auch noch mitten in Berlin. Am Potsdamer Platz, um genau zu sein. Ja, gut. Na gut, habe ich mir gedacht, wenn das so ist, ich angeguckt, ne, dann kommt man auch hier hin. Ne? Geschichte immersiv erleben, 2000 Jahre, 12 Epochen, eine Stunde, okay. Damit habe ich sogar meine Tochter überreden können. Ne? Da ist er, komm schon, hier, das hat hier den spektakulären Preis gewonnen, eine Stunde. Und ich muss sagen, es war wirklich cool. Ich hatte jetzt dann Angst, nachdem das sich so gehypt angehört hat, ne, dass man sich da so die Füße platt steht. Es hat jeden Tag von 8 bis 8 geöffnet. Wir waren jetzt Sonntag recht am späten Nachmittag da, ich glaube so um 5. Und da war es richtig angenehm leer. Also es gibt in dem Museum viele Bereiche, wo es dann eben auch interaktive Elemente gibt. Und wir mussten nirgendwo auch nur ein einziges Mal warten. Also wir konnten wirklich jedes dieser Dinge, man hat schon ab und zu andere Menschen gesehen, ne? Manchmal warst du auch in einem Bereich, also es gibt eben, wie gesagt, 12 Epochen, jede Epoche hat so seinen ganz eigenen gestalteten Raum und es ist anders als in vielen anderen Museen, das ist eher so ein Museum, so ein immersives Museum zum Durchgehen und die Dinge sind auch zum Anfassen, ne? Es geht also eher darum, das zu erleben, da ist jetzt nicht wirklich der 13.000 Jahre alte irgendwie Topf ausgestellt, sondern es geht halt an, erst im Jahr 9 kommt man in den, erlebt man die Varusschlacht, läuft durch so einen Wald, ne, wo die germanischen Stämme sich gegen die Römer gerade zusammenschließen. Und der Wald, da läuft man halt wirklich durch einen Wald. Also damit kriegt man halt auch mich, ne, Kind gefangen im Körper eines Erwachsenen. Aber auch für Kinder, das ist halt schon irgendwie attraktiver als so ein gewöhnliches Museum. Ne? Man könnte jetzt vielleicht als Kritikpunkt sagen, ja gut, es kratzt halt an der Oberfläche. Ne? Ich kann da ja jetzt, wenn ich da alle Tafeln in dem Museum lese, dann bin ich danach noch kein Geschichtsprofessor. Ja, okay. Aber darum geht's ja auch nicht. So ein Museum, ne, was muss das denn schaffen? Ja, genau das, dass man da das halt irgendwie aufregend präsentiert und neugierig macht. Und da muss doch irgendwie ein erster Stein so bei vielen Kindern und Jugendlichen oder auch Erwachsenen umgestoßen werden, damit sie dann vielleicht Interesse bekommen, halt in bestimmten Sachen weiterzulesen. Und das erfüllt's halt wirklich richtig, richtig, richtig cool. Also wie gesagt, man geht durch diesen Wald, dann kommt man ins Mittelalter, ne? Und alles ist halt wirklich begehbar und zum Anschauen und so. Also vom Jahr 9, können ja mal kurz die einzelnen Epochen im Schnelldurchlauf, Jahr 9, dann 955 Frühmittelalter, 1212 Hochmittelalter, 1517 Reformation, ja, da kann man dann so, da wird der Buchdruck erfunden zum Beispiel, da kann man sich dann so ein eigenes Lesezeichen drucken,
Ach ja, der so. Gute Hochdruck.
Ja. Ja, dann 1740 die Aufklärung, dann 1848 Deutscher Bund, Kaiserreich, 1914 ja Erster Weltkrieg. Da geht man dann zum Beispiel durch so einen Schützengraben wie im Ersten Weltkrieg. Also auch natürlich entsprechend furchteinflößend unter Umständen, aber einfach toll gemacht, sehr immersiv, ne? Und man kann da zum Beispiel unter anderem so einen Funkspruch abhören, ne? Wirklich Kopfhörer auf und drehst dann an so Rädern und kannst halt wirklich die Frequenz auf so Funksprüche einstellen und bist halt wirklich da mitten dabei, ne? Dann das kurze Aufblühen danach, Weimarer Republik kommt natürlich auch. Auch die dunkelste Zeit wird nicht ausgespart. Nationalsozialismus, auch das ist gut gemacht, ne? Da gibt's jetzt keine lustigen Spiele zu spielen, Nationalsozialismus, sondern das ist tatsächlich auch ein sehr bedrückender Raum, genau, wo man halt eher durchgeht und das so auf sich wirken lässt, ne? Also wer sich da Sorge macht, nee, auch so, also, ja, es kratzt da natürlich auch nur an der Oberfläche, klar, wie das letztlich jeder dieser Räume tut, aber ich finde das trotzdem, das hat wirklich toll gewirkt, ne, weil das, ja, es geht natürlich noch weiter bis zur deutschen Teilung und zwei Staaten und Wiedervereinigung. Also bis heute, ne, man macht wirklich diese Zeitreise 2000 Jahre. Die Räume wechseln sich halt optisch einfach krass, wie die gestaltet sind, ne. Das hat dadurch so ein bisschen was Freizeitpark. Also es sind thematisierte Räume. Das ist im Prinzip die Gemeinsamkeit, ne. Es gibt da eben wenig echte Artefakte, das gibt's schon auch, aber jetzt eben weniger als, ja, da gehe ich dann ins Humboldt-Forum, wenn ich solche Sachen sehen möchte, einfach irgendwie antike Vasen oder Sachen neben, aber hier ist es halt wirklich kinder- und jugendlich gerecht, dass ich halt so immersive Sachen machen kann, ne? Im Hochmittelalter kann ich so ein Minnegesang selber erstellen. Mit so einem KI-Spiel und lauter so Zeug gibt's halt. Jetzt quatsche ich auch schon so lange wie du über deine Boulderhalle.
Hast du denn eine Highlight-Epoche, die du irgendwie am spannendsten fand, wenn du das, kannst du quasi ein Ranking mit einer Top-One-Epoche für dich schaffen?
Ja, ich weiß nicht, ich fand da schon viel, also weißt du jetzt von der Umsetzung oder ja, wo ich gerne gelebt hätte?
Das ist jetzt vielleicht eine Definitionssache. Ich hätte jetzt eher gesagt, ja. Umsetzung der Räumlichkeiten.
Umsetzung der Räumlichkeiten, ja definitiv, glaube ich, die Germanen, also das ist natürlich auch klar, am Anfang, ne, du bist noch unsicher, ob du ins Museum rein willst und guckst mal und siehst als erstes den Germanenwald. Ja, Mann, da will ich rein. Ja. Der ist natürlich gleich ein Eyecatcher, aber auch das Mittelalter hat mir einfach cool gefallen. Da geht man auch so eine Mittelaltertreppe dann hoch vom Frühmittelalter ins Hochmittelalter. Mittelalter wäre auch das, wo ich am ehesten meine Fantasie angesiedelt wäre. Mhm. Natürlich als Ritter.
Ja, wer hätte das gedacht? Nicht Wahrheit, als Narr, Hofnarr ja, oder so?
Die Wahrheit hätte da auch der Wahrscheinlichkeit nach ganz anders ausgesehen.
Stalljunge.
Und dann wirklich auch gut gemacht ist das Kaiserreich. Ne? Also dieser Stollen im Ersten Weltkrieg.
Ich sehe schon. Man kann festhalten, es scheint wirklich sehr gut umgesetzt zu sein, weil es schwer fällt, eine Sache wirklich herauszunehmen.
Also doch langweilige Räume. Ja. Aufklärung zum Beispiel, recht langweiliger Raum, muss ich mal sagen.
Wie das immer so ist mit der Aufklärung. Ach ja, also falls ihr da Bock habt, euch quasi geschichtlich oder körperlich weiterzuentwickeln, hatten wir jetzt hier für euch zwei Tipps, kann man ja fast schon sagen, wenn ihr aus dem Raum Berlin seid oder hier irgendwie mal Urlaub macht. Und dann, ja, wir, hast du ja schon gesagt, wir waren zusammen mal wieder auf dem Highfit-Festival. Für mich persönlich auch auf jeden Fall immer ein Highlight jetzt gewesen, immer übertrieben jetzt vielleicht gesagt, aber letztes Jahr waren wir das erste Mal zusammen auf dem Highfit-Festival und das hat uns allen sehr gut gefallen, auch quasi meiner Frau und so, dass wir da gleich wieder Bock hatten und uns Karten besorgt haben für das diesjährige Highfield.
Blind gekauft habt ihr die, ne? Blind gekauft die Karten, wo wir noch keine Ahnung vom Line-Up hatten. Und dann kam das Line-Up raus und dann auch erstmal leichte Sorgenfalten.
Aber die Devise ist ja oft, auch bei Festivals, dass die Leute, mit denen man da ist, ja ein großer Teil schon mal sind, ob das Ganze cool wird. Und da wussten wir ja schon, wenn wir da wieder mit euch hinkommen und den anderen, die dabei waren, dass das auf jeden Fall cool wird. Und die Location selber vom Highfield. Aber bevor wir vielleicht darauf eingehen, so ein, zwei geschichtliche Faktoren. Denn die Location, die wir die letzten Jahre da besuchen konnten, das ist ja der Strömtaler See. Da hat ja das Highfield gar nicht angefangen. Das Highfield selber ist 1998 gestartet und ist quasi ein Indie-Rock-Festival in Ostdeutschland angesiedelt, was insofern schon mal schön ist, weil es gar nicht so übertrieben viele ostdeutsche Festivals gibt in dem Raum. Und das ist auf jeden Fall schon mal ganz schön gewesen. So von den Besucherzahlen anfänglich war es 10.000 Personen und da haben dann so Bands gespielt wie, also gerade beim ersten Festival Bellbock & Candle, ne, die sind zum Beispiel hier auch, glaube ich, in Friedrichshagen sogar angesiedelt, die Sängerin, aber Iggy Pop auch, ne, Fear in the Slaughterhouse. Und so ein paar Sachen, also der Indie-Rock und dann nächstes Jahr darauf, 1999, dann sowas wie Fantastischen Vier und Co. und hat sich dann halt auch gesteigert, so um die 20, 25.000 Besucher, bis es dann die Location gewechselt hat. Vorher war es, glaube ich, auch an so einem, weiß ich nicht, Baggersee-ähnliche Location, hat aber dann Probleme gekriegt, so da mit der Nutzung und auch ein bisschen Verschmutzung der Sachen, war wohl nicht mehr die Location to be für dieses Festival und dann sind sie 2010 an den Strömtaler See gezogen, wo das Ganze mittlerweile stattfindet. Da haben dann so Placebo, Bling 182, Billy Talent und Co. Sind da sozusagen aufgetreten, haben dann eher so bei diesen 20.000 Personen angefangen und haben sich dann mittlerweile in die Richtung 30.000 bis 35.000 Personen entwickelt. Dafür wurden natürlich auch so ein paar Flächen dann umgebaut. Ihr könnt euch das natürlich vorstellen, man musste auch irgendwie parken und den Campingbereich und der Trailerparkbereich und so. Das Ganze wurde dann halt in den Jahren danach erweitert, sodass quasi aktuell die Maximalkapazität bei 35.000 Besuchern liegt. Und ich glaube, vielleicht kannst du mich da korrigieren, Kron, dieses Jahr waren die Zahlen so mit 30.000 Besuchenden angegeben. Glaube nicht ausverkauft, aber was auch okay ist. Wenn man da mal auf die Wikipedia-Seite guckt, scheint es immer mal so ein bisschen zu schwanken zwischen 35.000 und 30.000. Vielleicht genau. Je nachdem, wie die Vorlieben da der Leute sind, welche Bands da spielen.
Ja, genau. Also kennt man ja, ne? Also manchmal ist halt das Line-Up sorgt dann halt schnell für ein ausverkauftes Festival. Da mag manchmal eine Band reichen und manchmal reicht es halt nicht. Für Besucher ist es natürlich nicht ganz ausverkauft, immer ganz angenehm, ne? Das spürt man manchmal ein bisschen, bildet man sich vielleicht auch nur ein. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, diesmal waren es eben nicht die 35 ausverkauft, sondern wahrscheinlich, wenn dann der Eintrag hier kommt, steht dann vielleicht wieder 30.000. Keine Ahnung. Mal abwarten. Also wahrscheinlich, genau. Ich hätte jetzt gesagt, nicht ganz ausverkauft, 30.000. Fünf hätten noch reingepasst. Es war jetzt auch nicht so, ne, dass man, mussten auch schon mal am Strand anstehen, so richtig lange, mussten erst Leute vom Strand weg, bis wir zum Strand durften. Das war alles dieses Jahr nicht. Und dieses Jahr war es ja, das kann man auch schon mal sagen, der Strand war die wichtigste Band. Also Entschuldigung, schau mal jetzt an alle Künstlerinnen und Künstler, die waren auch alle toll. Ne? Aber der Strand, der Beach, der hat jeden Tag performt. Damit meine ich gar nicht die Bands auf der Beach Stage. Zu denen habe ich dieses Jahr auch leider keine Zeit gehabt, einen Bezug aufzubauen. Ich meine, stimmt, wir waren ja hier, Entschuldigung.
Doch, so ein paar Sachen würde ich sagen.
Da kommt ja noch was, ja, richtig. Ja. Aber ich meinte damit, das Wasser, das war lebensrettend. Ne? Es war so unglaublich heiß. Und dass das halt eins der Festivals mit Bademöglichkeit ist, das ist einfach fantastisch. Und das, ich kann mir gar nicht vorstellen. Ne? Also nachdem man da ankommt und seine Zelte aufgebaut hat und so, man ist so komplett durchgeschwitzt. Und was würde man da tun, wenn es keinen Badesee geben würde?
Ja, das stimmt. man kann vielleicht schon mal vorneweg sagen, gerade jedenfalls aus unserer Sicht, diese Möglichkeit da an den Beach, an diesen Badesee zu gehen, macht es auch irgendwie zu einem sehr familientauglichen Festival, zusammengepaart mit diesen, das ist dann in Anführungszeichen auch nur 30.000 bis 35.000 Besuchende sind. Klar, das ist jetzt da auch kein kleines Festival. Es gibt natürlich Festivals, die irgendwie 3.000, 5.000 haben und auch sehr familienfreundlich sind. Aber wenn man so diese größeren Festivalerlebnisse haben will, dann fühlt sich das immer schon noch sehr familiär an, im Gegensatz zum Beispiel zum Hurricane oder Rock im Park, wo wir ja bis zu 80.000 und was 75.000, 80.000 Besucher reden. Da ist das ja quasi knapp die Hälfte und das merkt man auf jeden Fall. Natürlich merkt man das auch in den Bühnen und in den Flächen. Die sind natürlich auch etwas kleiner, aber natürlich dadurch auch vielleicht die ein oder andere Wegzeit etwas kürzer. Und ja, du hast es schon gesagt, es war wirklich sehr warm. Wir versuchen natürlich immer auch frühstmöglich da anzureisen. Wir hatten wieder Caravan-Stellplätze, sind quasi Donnerstag, Mittag, ne? Donnerstagmittag haben wir es geschafft.
Ja. Ja, genau.
Und uns da einzufinden, haben uns da sozusagen ausgebreitet, dieses Jahr von unserer Seite mit Wohnwagen als Gespann. Ihr seid wieder mit eurem Camper angereist und dann hatten wir auch nochmal einen großen gemieteten, fast eigentlich Wohnmobil, könnte man fast schon sagen, und haben da quasi wirklich schon unser kleines Camp aufgebaut, versucht so viel wie möglich Sonnensegel irgendwie zu spannen, gut und nett in den Austausch mit den Nachbarn gekommen. Das ist da auch immer ein sehr freundlicher Austausch. Den einen oder anderen sogar gesehen von den Jahren davor, also in unserem Fall vom Jahr davor, wo man sich aber immer noch dran erinnern konnte. Und so war eigentlich die Grundstimmung schon sehr schön gesetzt. Donnerstag selber gibt es noch keine Bands, die auf den Bühnen spielen. Es gibt aber dann abends schon die erste Möglichkeit, am Strand ein bisschen zu feiern.
Ja. Und tagsüber hat der Strand natürlich offen und da kann man baden, was wir auch getan haben. Am Strand gibt es auch Essensbuden und Getränkestände. Also ja, vielleicht gibt es Leute, die gehen nur an den Strand.
Kann durchaus sein. Ihr dürft, glaube ich, keine gigantomäßig aufblasbaren Sachen mitnehmen zum Strand. Die müsstet ihr vielleicht dann so ein bisschen versuchen reinzuschmuggeln. Aber das bringt, glaube ich, auch nicht so viel, weil da ist natürlich, Wasser.
Getränke offiziell auch nicht.
Ja. Ja,
dann immer ein großer Dosenberg vorm Strand. Schnell noch die Dosen leerechsen.
Genau, keine alkoholischen.
Die noch eilig ist. Ach, keine alkoholischen.
Ja, Wasser keine alkoholischen Sachen. Man kann einen halben.
Aber Wasser gibt es da ja am
Strand. Genau, man kann bis zu halben
zum
Liter Tetrapack oder ähnliches machen. Sie hatten auch wieder Wasserstellen.
Ich wollte ja nicht mitnehmen.
Keine Tiere. Wir durften nicht mit unseren Einhörnern einreiten.
Egal, ob lebend oder tot oder wie.
Ja, ich glaube, ja. Keine Kadaver.
Verstehe. Auch, ja, ich dachte, du meinst jetzt auch blasbare Einhörner. Naja, wie dem auch sei. Das ist der Strand. Ja, das war der Donnerstag, ne? Da hat man noch Zeit für Grillen, für Ciderpong. Für den Strand.
Tischtennis, wir hatten sogar
eine kleine Tischtennisplatte dabei. Aber es war schon sehr heiß. Ne? Man muss auch sportliche Aktivitäten, da wird es auch schnell gefährlich. Ne? Sport ist Mord, liebe Freunde. Seid vorsichtig damit. Am Freitag gab es dann auch Musik auf diesem Musikfestival. Die erste Bands waren die Do Nots. Ja, Rockband, Alternative Rockband seit 93, 94 gibt's die. Und ich habe die auch schon öfter auf Festivals gesehen, das war jetzt überhaupt nicht mein erster Auftritt, die waren auch bei Rock im Park. Und ja, ich.
Die hatten auch ein Jubiläum.
Das ist eine sehr gute Nachmittagsband. Die haben Jubiläum gehabt, ja.
20 Jahre oder sowas?
Okay, kann gut sein, ja.
Ich glaube, wir haben die das erste Mal damals noch im Insel der Jugend, Treptower Park, haben wir die mal gesehen, das ist auch schon. Nicht ganz 20 Jahre, aber es geht so in die Richtung her. Sozusagen.
Ja, eine sympathische Band, das Herz am linken Fleck, machen immer Einsatz auf der Bühne. Der Sänger springt auch noch selber mit ins Publikum. Ne? Da findet man auch den Sänger mal im Moshpit oder auf Schultern anderer Leute. Und da passieren immer lustige Sachen. Und es ist immer eine richtig gute Stimmung. Wirklich, sehr gute Nachmittags-, frühe Abendband.
Ja, Waffen und wir, der Vollständigkeit halber, wir haben quasi vom Freitag, der für unsere Verhältnisse bandtechnisch sozusagen erst etwas später losging, gute 12 Bands mal ausgelassen. Ne? Also da ist natürlich einiges passiert. Die haben jetzt nicht in so, da waren wir jetzt nicht so gehypt und haben irgendwie uns schön vorbereitet und uns nicht stressen lassen, genau, den Strand nochmal genossen. Und ja, so ein, zwei Sachen, die hätten wir vielleicht gerne mal gesehen, sowas wie die Beer Babes, aber die waren dann, die haben quasi Opening gemacht. Da waren wir
um 11 Uhr morgens. Also.
Ja, da waren wir irgendwie noch nicht bereit dafür, hinzugehen. Oder? Ich hätte vielleicht auch gerne mal Trettmann gesehen, aber eigentlich auch nur mit Kitschkrieg zusammen und das war auch nicht der Fall. Also von daher, nee, Donuts.
Hast du noch mehr auf dem verpassten Zettel? Was war denn noch so am
gespielt haben dann Tränen zum Beispiel.
Boah. Ja.
Mhm. Antje Schumacher, Schmutzki, Agne Kid Joe.
Stimmt, da wollte ich eigentlich hin.
Ja, Montreal.
Schmutzki, ja.
Mago und so Sachen. Also ja, da war schon einiges dabei. Ist immer so.
Also, liebe Fans von den eben genannten Künstlerinnen und Künstler, bitte nicht abschalten. Ja. Alles nicht persönlich gemeint, wir hatten keine Zeit, ja, es ist heiß, wir mussten andere Dinge tun, zum Beispiel zum Strand gehen.
Ja. Da haben wir die ein oder andere Sache, glaube ich, auch noch nebenbei vielleicht ganz am Anfang noch mitbekommen. Irgendwann ist dann die Band am Strand, spielen da nicht mehr, aber man kann da immer noch verweilen. Und ja, dann ging es nach den Donuts natürlich grandios weiter. Also der Freitagabend war dann auch schon so ein Highlight-Tag, auf jeden Fall auf meiner Seite. Ich denke, Kron geht's da ähnlich. Denn als nächsten Act gab's Alligator. Ja, großartige Nummer. Ich konnte den guten Herrn ja schon mit Frau und quasi Luke und Pia, den Kids, sehen im Konzert sozusagen zu dem neuen Album. Und wir jetzt hier alle auf dem Festival quasi aus dieser Konzertshow auf das Album jetzt die Sachen. Also du hast es ja sozusagen das erste Mal da gesehen. Wie hat es dir gefallen?
Ja, ich muss auch sagen, also das war wirklich ganz fantastisch gut. Ne? Alligator schon jetzt mehrmals gesehen. Ich glaube, es war mindestens mein viertes Bühnenbild, Show, die ich von ihm gesehen habe. Ne? Ich war bei der kleinsten Bühne der Welt. Ich war bei dieser Fließbandshow. Das sind so, ja, ich war auf seiner Beerdigung, wo er am Ende gestorben und Sarg rausgetragen wurde. Und jetzt die aktuelle in einer Art Büro, will man meinen, das ist die lustigste. Also es war immer schon toll. Es wurde, also gerade live, es ist wirklich ein Genuss. Ne? Alligator ist eine von den Bands, die höre ich viel öfter live als zu Hause, was irgendwie schade ist, ne? Weil da merke ich immer, ach, der Song ist ja auch lustig und cool. Aber es ist wirklich, es ist so ein Gesamtpaket, das ist eine Show, ne? Er ist wirklich ein Entertainer, er ist witzig, er weiß, wie man Witze auf einer Bühne erzählt. Das macht einfach richtig viel Spaß. Also ich habe da auch richtig viel gelacht, ich hatte richtig viel Spaß. Das war auch gerade toll, weil ich die Songs vom neuen Album zum Teil noch gar nicht oder nur sehr wenig kannte, dann funktioniert es immer richtig, richtig toll. Also ich werde auch nie vergessen, mein allererstes KIZ-Konzert, ne, da kannte ich nichts von der Band, weil ich das Wenige, was ich irgendwie aufgeschnappt hatte, dachte ich, das gefällt mir doch nicht und dumme Band, bla bla. Und dann stehe ich da zufällig, hatte meine Crew verloren auf irgendeinem Festival, KZ fängt an und ich stand dann da, habe mir einfach das ganze Konzert angeguckt und die ganze Zeit gelacht, ne, weil es einfach super lustig war. Und ich kannte einfach ja davor kaum irgendeinen Text und bei Alligator war es natürlich nicht so. Ich kenne viele seiner Lieder, aber eben hier nicht alle und kannte die Show noch nicht. Also fand es richtig toll, stark, wird immer besser. Mache ich sehr gut.
Ja, mir hat
Drama. Ja.
Auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Ist ja jetzt auch für all diejenigen, die da nicht so drinstecken bei Alligator, ja eigentlich Deutsch-Rap verwurzelt mit natürlich genialen Texten und aber auch immer sehr gesanglich. Ist ja ein enormes Stimmpotenzial, hat der Mann. Also kann extrem gut Dinge auch nachmachen und wie gesagt auch singen und Co. Und hat sich dann jetzt hier bei diesem Album der Metal-Richtung verschrieben und verschrien, könnte man auch sagen. Und auch hier hat er wieder quasi alles gegeben. Also man würde ihm auch abnehmen, dass er jahrelang in einer Metalband quasi gesungen oder gebrüllt hat, ja fast schon. Und hat Bock gemacht, ihm dabei zuzusehen, wie er sein Bühnenbüro zerlegt hat. Ja, nachdem wir quasi zerlegt wurden von Alligator, gab es den schon fast eher gemütlichen Ausklang am Freitag.
Covert er jetzt auch Daylight zum Beispiel von den No Angels, um das nochmal abschließend zu sagen. Hat er auch live gespielt, war ganz toll. Ja, und dann war es schon Mitternacht, ne? Aber es gab ja noch einen großen Auftritt.
Genau. Mhm. Ja, dann, wie gesagt, wir waren alle hochgepusht und hochgehypt. Ich glaube, das war sogar auch die gute Wahl, das so zu machen, Alligator ein bisschen mehr anzuheizen, um dann den Abend mehr ausklingen zu lassen. Denn dann kam nämlich Peter Fox auf die Bühne und ja, der hat natürlich in guter, könnte man jetzt sagen, schon Seed-Manier, Peter Fox ja selber alleine, auch ja ein neues Album präsentiert.
Also,
seit einiger Zeit draußen, ja.
Peter Fox auf die Bühne kann man so eigentlich nicht sagen.
Du hast recht. Ja, das hast recht. Die Crew, kann man Crew sagen? Ja, oder
eigentlich
oder
nicht. Nee,
sein Hut?
Ich weiß nicht. Alle Menschen,
die aus Peter Fox Dorf
in seinem Leben jemals begegnet ist, kamen dann mit auf die Bühne. Es war wirklich, also ich war wie schon auf der aktuellen Tour, ich glaube, das ist immer noch Part auf dieser.
Ja, ja.
Das sind einfach wahnsinnig viele Leute auf der Bühne. Ne? Ein Chor, Tänzer, Tänzerinnen, geht's ab, da ist überall immer was los. Wirklich, also das ist der absolute Wahnsinn. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Menschen gleichzeitig auf einer Bühne gesehen, wie jetzt wieder bei Peter Fox. Und das auch auf dem Festival. Also nicht, dass dann da irgendwie, da nehmen wir jetzt irgendwie die Hälfte der Leute mit. Das ist ja nicht unser Main-Konzert, wo wir irgendwie 2,5 Stunden die Bühne aufbauen dürfen. Nee, auch da wird dann einfach eine Tribüne auf der Bühne aufgebaut und es war Wahnsinn, ne? Und dann mitten in der Nacht, also kommen dann plötzlich 300 Leute, alle hellwach, alle fit, springen rum, tanzen, singen, jubi, jubi, ne? Und das hat dann, das war perfekt, tatsächlich. Fand die Reihenfolge, wie du sagst, auch genau so rum richtig, ne? Man hat sich ausgepowert bei Alligator, sitzt dann da bei Peter Fox, raucht eine Sportzigarette.
Ja, man muss fest, also das war alles super cool, hat wirklich viel, viel Spaß gemacht und das soll jetzt gar nicht negativ klingen, man merkt natürlich trotzdem so ein bisschen gefühlt bei Peter Fox, dass er auch schon auch alles irgendwie erreicht hat, letztendlich ja auch mit Seed da auch schon große Verluste erlitten hat, ne? Dass da einfach Leute gar nicht mehr irgendwie so da sind und es ist einfach eine andere Energie auf der Bühne, nicht dieses, ich bin jetzt hier vielleicht das erste Mal auf so einer großen Bühne, was er eh nicht ist und so, sondern
immer mehr Reggae-Musik.
Ja, genau, ein bisschen gediegener, trotzdem natürlich vielleicht diese Impulsivität, die ihm jetzt vielleicht so ein bisschen fehlt, jetzt was ich jetzt sage, aber die anderen Leute wegmachen, ne? Diese ganzen Tänzer und Tänzerinnen, die da wirklich extrem energetisch da gefühlt in eine Battles, in andere übergehen und gemeinsam wieder tanzen und eine Mischung aus sehr choreografiert wirkend und dann aber doch irgendwie Freestyle. Also das ist wirklich schon schön anzuschauen, auf jeden Fall. Also das, ja.
Ja, ich habe jetzt auch quasi das Gefühl gehabt, ich habe jetzt das Konzept, wo er hin möchte, der neue Peter Fox, ne? Aber klar, man entwickelt sich immer weiter, wohin er da möchte und finde das absolut cool und okay und mir hat es gut gefallen und da wird jetzt halt ein bisschen mehr gechillt, ein bisschen weniger gesprungen, was soll's. Ne?
Hey, du, man wird ja auch nicht jünger.
Auf den Punk-Festivals kommen die großen Reggae-Künstler auch immer erst um Mitternacht und dann wird nochmal alles wachgeschüttelt. Nee, hat er wirklich gut gemacht. Tolle Performance, toller erster Tag. Zwar nur, in Anführungszeichen, 3 Bands gesehen, ne, aber natürlich auch mit der Crew am Zelt, haben wir schon gesagt, viel Zeit verbracht. Ne. War ein absolut lupenreiner erster Tag. Wir gehen alle ins Bett. Hoffentlich hat keiner zu viel getrunken. Samstag haben wir viel vor. Gute Nacht.
Ja, also ich habe prinzipiell sehr, sehr gut auch da gepennt. Im Gegensatz zum Hurricane ist das ja eigentlich eine der gemütlichsten Caravan-Stellplätze. Wie gesagt, wir haben ja sozusagen auf den Caravan-Bereich gestanden und jetzt nicht auf den Campingflächen, aber auch so oder so, wenn man da durch die Gegend zieht, ist natürlich bei den Zelten manchmal ein bisschen mehr Abriss, aber gefühlt nicht zu vergleichen mit dem Hurricane, wo wir da platziert waren dieses Jahr. Von daher war das fast schon Campingplatzatmosphäre und manchmal musste man sich da wundern, ob hier zu ruhig ist, aber das fand ich gar nicht so schlecht. Und ja, dann sind wir relativ erholt.
Bei mir war das tatsächlich so, ne, wir waren sehr nah an den Toiletten, also es war überhaupt kein Problem von Geruch oder so.
Ja, stimmt, ja,
also
Dixi-Klos
hinaus, sondern wir waren sehr nah an den Toiletten. Oft ist man sehr weit von den Toiletten und ich habe festgestellt, jetzt ist es fast schon eine wissenschaftliche Studie, dass jedes Mal dann, wenn ich weit weg von Toiletten zelte, dann muss ich sehr oft aufs Klo. Und wenn ich sehr nah an Toiletten dran zelte, dann muss ich nicht aufs Klo. Also dadurch, dass die Toiletten ganz nah dran waren und mein Kopf quasi wusste, ja klar.
Jede Sekunde ist
möglich. Darüber schlappen, ne? Da musste ich nachts gar nicht aufs Klo. Und wäre das jetzt irgendwie so ein 5-minütiger Marsch über den Acker gewesen, dann weiß ich, wäre ich jede Nacht 3-mal aufgewacht. Also mein Kopf ist irgendwie, naja gut. Dann ging's los. Also leider auch, die Hitze fordert Opfer und ich glaube, es war direkt der Samstag, da musste ich leider, habe ich deine Cousine leider verpasst, Alex.
Ja. Wir haben, also oder meine Frau.
Deine Cousine? Nee, deine Cousine.
Die Cousine meiner Frau, glaube ich, die hat nämlich ihre Cousine gesehen. Also deine
Cousine. Die hat
Cousine.
Deine Cousine gesehen. Ja. Ne? Ja, die ist gute immer, Band. Ich war leider nur nicht da.
Die ist immer sehr diszipliniert.
Ja, das stimmt.
Und wir machen ja im Vorfeld, was ja auch irgendwie schon eine sehr, sehr schöne Sache ist, treffen wir uns immer und hören uns mal all die Sachen an, damit man natürlich auch mal überall reinhört und vielleicht den einen oder anderen Act dann mal kennenlernt, wo man vorher vielleicht gesagt hat, ach der Name, was ist das überhaupt und höre ich mir nicht an. Und da vergeben wir natürlich dann Wertung und auch immer so Sachen, da wollen wir eigentlich quasi hin, sozusagen, so ein Special-Künstler. Und ich hatte dieses Jahr Domiziana das gegeben, weil mich das schon auch mal interessiert hat. Na, die Sachen so Ski-Ago und also diese neueren Deutsch-Rap-Sachen. Jetzt fällt mir da so der gefühlte Fachbegriff
ein. Ich war nicht da. Warst du da?
Nee, ich meine aber, was also so die neue deutsche Welle der deutschen Acts und Domiziana da quasi ein weiblicher
Domiziana
Act.
Domiziana war dein Geheimtipp.
Ja.
Aber dann hast du es doch vorgezogen, im Wasser zu planen.
Ja, genau. Ja, kann man festhalten. Ja, ich war auch zu schwach.
Verstehe.
Ja, ich war zu schwach.
Der Geist war willig. Das Fleisch war, naja. Ja, also hingegen zu meinem Geheimtipp, der jetzt im Anschluss kommt, da haben wir uns aus dem Wasser geschoben, um dann langsam endlich mal uns zu einer Bühne begeben und haben, für mich zum ersten Mal, bin ich immer besonders aufgeregt, wenn ich noch gar nicht weiß, was da kommt, ne? Wird das jetzt eine neue Band, die kommt mit in den Spotify-Rhythmus oder einmal und nie wieder. Und diesmal war es Pantheon Rococo, eine mexikanische Latin-Ska-Band aus Mexiko-Stadt.
Wo ja schon mal die Dinge, die du da gesagt hast, Latin Ska Band, schon mal ein guter Ansatz.
Ja, ein pretty safe pick. Und so war es dann auch, ne? Also es war genau das, was man da erwartet hat. Es hat viel Spaß und gute Laune gemacht. Es waren wegen der Hitze noch nicht so krass gut besucht, aber alle, die da waren, haben da wirklich, sind da rumgehüpft und hatten Spaß, ne? Man kann da einfach wirklich sehr gut zu tanzen. Also auch so Latin Ska, Ska überhaupt. Das ist irgendwie, also da muss man doch irgendwie mit.
Ja, man kann die Beine nicht stillhalten.
Irgendwas,
ne? Wir
muss doch da dann zucken.
Wir sind ein bisschen später quasi dazugestoßen, haben wir noch so die letzten 3 Songs gehört und das war wirklich schön anzusehen. Wie gesagt, das war jetzt nicht übertrieben voll, aber der vordere Bühnenbereich auch sehr, sehr gut gefüllt, aber dahinter ein bisschen luftiger, aber trotzdem einfach tanzende, glückliche Menschen und das ist einfach schön, wenn man so das Festivalgelände betritt, aber auch quasi auf der, ist die grüne Stage, die vorne ist, will ich jetzt nicht Falsches sagen, aber also die vordere Bühne, also wenn man das Festival.
Und ich, also das ist auch eine Stilrichtung und Mix, der mir immer besser gefällt. Ne? Da ist so alles drin, irgendwie Rock, Punk, Ska, Salsa, Reggae. Cool, witzig, gut zum Tanzen, schnell. Hört da mal rein. Pantheon und Rococo bei mir, wie gesagt, um die Frage zu beantworten. Ja, bleibt
in der
die Spotify-Rotation.
Sehr schön. Und dann für mich das erste Mal gefühlt fast Schande über mein Haupt, aber ich habe es dann doch endlich mal geschafft und habe mich schon sehr, sehr gefreut, denn nämlich Die guten drei Jungs von der Antilopen-Gang konnten wir danach live sehen, hatten uns auch gut positioniert, vorne links vor der Bühne, und die haben auch einfach richtig Bock gebracht. Also da hat dann quasi der Boden nicht das erste Mal gestaubt an dem Tag, aber auch richtig dann sozusagen.
Ja, ich ging mir ähnlich, also ich war schon bei Danger Dance Solo-Konzert, bin da auch ein bisschen late to the party sozusagen. Also ich habe die Antilopen-Gang immer so ein bisschen auf dem Schirm gehabt, aber eben nur ein bisschen, genauso wie Danger Dan. Das hat sich tatsächlich erst in diesen komplizierten Pandemiezeiten geändert, wo er sich dann mit seinem Klaviersong, alles von der Kunstfreiheit gedeckt, so richtig bei mir so, oh krass, und so, toller Song. Und hab dann auch so Lücken geschlossen. Also ich kannte es auch schon davor, Antilopen-Gang-Songs, aber hab das dann vielleicht auch angefangen, bewusster mir mal anzuhören oder sowas. Und es gibt sehr lustige Songs, ne? Pizza und sowas. Und ich fand's auch gut. Also ich war auch da positiv überrascht. Richtig ein cooles, sympathisches Trio, cooler Auftritt, gute Texte, gute Songs. Würde ich jederzeit wieder hingehen und genau, war davor schon in der Rotation, der musikalischen Rotation des Kron, und bleibt da auch drin. Vielleicht kommen sogar noch ein paar Stücke dazu. Muss mir mal Gedanken drüber machen.
Ja, ich kann eigentlich, genau, ich kann das genau so bestätigen. Bei mir ist es auch so gewesen, dass ich quasi über Danger Dan da auch wirklich aktiv reingehört habe und habe mich dann umso mehr gefreut, dass wir sie sozusagen dann jetzt hier sehen konnten. Ja, da muss man ja auch immer mal ein bisschen doch noch vielleicht Nahrung zu sich nehmen oder das ein oder andere Getränk, was jetzt nicht nur Wasser ist. Und deswegen haben wir dann die nächste Band, die sicherlich auch verwurzelt ist, könnte man fast schon sagen, mit dem Highfield oder da viele Jahre auch gespielt hat, nämlich Feine Sahne Fischfilet, jetzt nicht aus der ersten Reihe betrachten können, sondern ein bisschen von weiter hinten, aber nichtsdestotrotz haben die Jungs da auch wieder bewiesen, dass sie einfach ihr Handwerk verstehen und die Leute begeistern können, und Feine Sahne Fischfilet hat auch wirklich viele Songs, die in die Beine gehen, in bester Punkrock-Manier und Co. Und ja, die hatten auch ein Jubiläum und haben sogar die Eltern von dem Leadsänger mal kurz mit auf die Bühne geholt. Das ist auch ein sehr netter, emotionaler Moment. Und ja, da hoffe ich natürlich, dass die auch einfach schön weitermachen. Hatten ja auch so ein bisschen härteres Zeiten hinter sich. So ein bisschen, vielleicht, dass die eigentlich keiner buchen wollte. Und dann, ich glaube, war es ja auch so, dass das Highfield die dann auf die Bühne gebracht haben. Und da fanden sie es natürlich schön, Jahre später jetzt in Headliner-Position zu einer guten Uhrzeit auf einer großen Bühne zu stehen und ja, machen Bock.
Ja, auf jeden Fall, aber auch ein absolut, also die positionieren sich halt auch politisch, ne, tun wirklich wahnsinnig viel gegen Rechts, gegen Rechtsruck und so weiter. Sind auch selbstkritisch. Ne. Es gibt Songs auf dem ersten Album, die gefallen ihnen selber nicht mehr. Damals waren sie ganz jung, würden das heute auch nicht mehr spielen oder vertreiben. Das Album ist eh ausverkauft, aber auch da, ne, also sie entwickeln sich einfach weiter, sind auch, soweit das möglich ist, ne, mit diesen Kritik, die da mal aufkam und so, da offen und konfrontativ, offen und eben nach allem, was ich weiß, eben auf die richtige Art damit umgegangen und so weiter. Hat mir auch gut gefallen. Punkband mit, sieht man immer auf den Festivals mit ganz vielen T-Shirts, ne, weil die haben so lustige T-Shirt-Motive. Ne? Niemand muss nüchtern sein, niemand das muss stimmt. Bulle sein. Habt ihr bestimmt schon auf Festivals gesehen. Das, wenn ihr euch gefragt habt, liebe Freundinnen und Freunde, das sind Feine Sahne T-Shirts. Ja.
Ach ja, Merch ist natürlich auch immer ein großer Bestandteil, muss man auch festhalten. Da haben wir auch das ein oder andere geshoppt. Aber ja, jetzt kommen wir natürlich zu so einem Teil am Samstag. Den hat vielleicht unglücklicherweise der ein oder andere sogar mitbekommen, auch wenn er vielleicht noch nie auf dem Highfield war oder auch noch ja, nicht auf diesem Highfield-Konzert, denn der nächste Act, den wir so miterlebt haben, war Shiagu. Und kurz davor haben wir uns, also quasi zum Start von Shiagu, haben wir uns aufs Riesenrad begeben. Irgendwie, also mein Plan war das gar nicht. Jule ist da eh auch immer ein bisschen zurückhaltend, aber irgendwie gab es so diese Gruppendynamik und wir sind da alle hingerannt und dann fand
das
ich das
hat auch Tradition, ja. Alex. Dass wir einmal, man muss einmal auf dem Highfield Riesenrad fahren. Und waren sogar zur richtigen Zeit da, weil wir haben ja prominent Crow getroffen. Ne? Ja.
Der gute Crow stand da auf einmal rum und ist nämlich auch ein paar Runden da auf dem Riesenrad gedreht. Und Pia auch schon auf dem Crow-Konzert alleine mit einer Freundin gewesen, glaube letztes Jahr oder so, haben wir uns natürlich dann nicht nehmen lassen, dass Pia und Luke sich dann mal zu Crow begeben haben und auch mal, was weiß ich, hast du das Foto gemacht?
Ja.
Kurz Hi gesagt und ja, sich an Crow geschmiegt.
Hey Carlo, komm mal her, Foto mit der Tochter bitte.
Wir können festhalten.
Das hat gut geklappt, ja. Weniger gut geklappt. Hm. Was?
Ja, ich wollte sagen, wir können festhalten, es war dann auch wirklich Crow, weil wir ihn dann später auch auf der Bühne erleben könnten. Aber bis dahin ist auch noch ein bisschen Crow. Zeit vergangen. Wir haben da unsere Runde gedreht, haben dann quasi Shiagu in bester Manier da die Bühne füllen sehen und ging dann auch gut ab. Und ja, dann.
Ja, ich dachte aber auch, ich war erstmal enttäuscht, ne? Ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben, habe mir mehr erwartet. Bin dann auf die Toilette gegangen, ne? Und bin auf der Toilette und plötzlich stinkt's. Riecht's nach verbranntem Plastik auf der Toilette und ich denke, scheiße, ich muss hier raus, mein Dixie brennt.
kann passieren, ne?
Ja, kann passieren. War aber nicht mein Dixie.
Nee, aber leider gebrannt
hat. Ne? Mhm. Ja, leider hat's gebrannt auf dem Highfield. Der traurige Höhepunkt des Samstags war das brennende Riesenrad. Also ich komme da raus auf der Toilette, ne? Helle Aufregung. Keiner, beziehungsweise, ne, es war jetzt keine Panik, kein Geschrei, aber keiner guckt mehr Richtung Bühne, ne, sondern es gibt auch keine Musik mehr. Das war übrigens das andere, was mich auch irritiert hat beim Toilettengang. Ne. Also wenn du auf der Toilette auf einem großen Festival, dann hörst du mal, ne, durch den Bass brummt die Dixie-Wand. Und wenn es dann aufhört und gleichzeitig anfängt, nach verbranntem Plastik zu stinken, da macht man sich schon Gedanken, beeilt sich dann, kommt raus und stellt fest, scheiße, das Riesenrad brennt. Aber also es gab tatsächlich ja wirklich einige Verletzte, aber niemand richtig schlimm. Es ist wohl auch jemand aus einer Gondel gesprungen und hat sich Bein gebrochen oder Knöchel. Also irgendwas gab es auch mit einer Sprungverletzung. Es gab aber, wie gesagt, ne, es waren auch Leute im Riesenrad zum Zeitpunkt, als das Feuer ausgebrochen ist. Da hat aber wohl der Betreiber, soweit es ging, absolut umsichtig reagiert, hat das Riesenrad beschleunigt, damit die Leute da schneller aussteigen können und dann die brennende Gondel, weil es ja auch einfach krass Rauchentwicklung dadurch gab, nach oben gedreht, ne? Damit der Rauch da abziehen kann und es war halt auch wahnsinnig viel Feuerwehr und also war dann schon einiges an Halligalli, die man einfach auf so einem Festival nicht möchte und auch keinem Festivalbetreibern erwünscht. Ja, das war eine aufregende Ding. Hat dann The Kooks auch den Auftritt gekostet.
Ja, 2 Stunden war dann sozusagen mal aus Sicherheitsmaßnahmen und die ganzen Sachen dann natürlich abzusperren und vielleicht den einen oder anderen da zu evakuieren und ins Krankenhaus zu fahren. Und stand das Festival mal kurz leer. Shiagu war, glaube ich, auch nicht in so einer einfachen Situation. Der musste dann auch mehrere Minuten die Masse vor der Bühne da irgendwie so ein bisschen entertainen, ohne auch richtig zu wissen, was so los ist. Klar hat er das auch gesehen, dass das da brennt, aber es ist natürlich auch immer nicht einfach. Und ja, es ist Gott sei Dank halt keine Massenpanik entstanden. Das wäre sicherlich noch das Schlimmere, das Ding gewesen. Ja, The Kooks sind ausgefallen. Tragischerweise jetzt für The Kooks, die ja auf dem Hurricane schon ausgefallen waren, da wegen Starkregen, die einzigste Band, die wegen Starkregen,
das ist schon bitter,
wegen Wasser, jetzt wegen Feuer ausfallen musste. Und ja, wir standen zu dem Zeitpunkt, als das Feuer ausgebrochen ist, auch so ein bisschen schräg neben dem Riesenrad. Meine Frau hatte auch schon immer so was in der Nase. Die ist da immer sehr feinfühlig. Und dann ging es doch recht schnell, als die Flammen dann die Gondel erfasst hatten und dann haben wir uns wirklich schnell davon, also zügig davon wegbewegt weiß ja auch immer nicht, was da irgendwie los ist so richtig, und war, ja, hat emotional auf jeden Fall auch nachgewirkt. Wir haben es ja schon dann gesagt, Gott sei Dank ist da niemand tödlich verletzt worden. Das Festival ging danach auch weiter. Wenn man jetzt mal ein bisschen schaut in den Medien, scheint es so gewesen zu sein, also Brandstiftung und auch technischer Defekt wird sehr hoch ausgeschlossen, und mit hoher Wahrscheinlichkeit hat sich quasi unter dem Riesenrad lag eine Plane, die benutzt wurde, um sozusagen Gondeln und Sachen abzudecken. Und diese Plane hat sich wahrscheinlich durch eine runtergeworfene Zigarettenkippe sozusagen entzündet und ist dann da unter neben dem Riesenrad sozusagen ins Feuer aufgegangen und ist dann hoch bis zu dieser Gondel geschlagen. Ja.
Raucher mal wieder.
Tja, sollen wir sagen.
Ja. Ja, man dachte ja dann wirklich, das war's mit dem Samstag, aber erstaunlicherweise ging es dann nach nur einer ausgefallenen Band, und ich muss auch sagen, die Leute haben wirklich, es gab überhaupt keine Panik, überhaupt kein Geschreien, es war sehr ruhig und still, niemand ist verzweifelt irgendwo hingerannt. Das war schon auch angesichts dessen, was da los war, cool, wie die Leute reagiert haben. War so zumindest, was ich wahrgenommen habe. Und es ging ja tatsächlich dann, Gott sei Dank, ne, weil wir hatten ja schon, du hattest schon eine verzweifelte Tochter und wir hatten zwei verzweifelte Töchter in unserer Crew. Ne? Die wollten ja gerne noch Crow sehen. Und ja. Also kurz waren natürlich die Erwachsenen, ne, eher mit ihrem negativen Realismus, ja, nee, Kinder, das war's, ne? Also, das können wir froh sein, wenn da morgen wieder Musik kommt. Aber nein. Der Panda durfte auch noch auftreten. Und was ich wirklich cool fand, ist, er hat auch The Cooks auf die Bühne geholt und die durften auch noch zwei Songs dann spielen, die dann vermute ich einfach mal von seiner Setlist heruntergehen. Oder hat er einfach zwei Songs länger gespielt? Das weiß ich nicht, aber es war einfach eine coole Geste.
Ja, also auf der Bühne war Crow dann der letzte Act, nicht der letzte Act des Festivalabends, da gab es dann noch Rise Against, aber das war auf der anderen Bühne, das habe ich auch nicht so richtig mitbekommen, vielleicht konnte er dadurch auch ein bisschen länger hinten raus spielen. Aber auf jeden Fall, genau, das wurde auch von allen sehr gut aufgenommen letztendlich. Er hatte, glaube ich, auch sichtlich Spaß, da irgendwie The Cooks mal da den Raum zu geben. Ich fand es auch wirklich sympathisch, weil er sich da auch wirklich sehr dann zurückgenommen hat. Er ist dann so ein bisschen im Hintergrund der Bühne da umher gewandert und hat sich das, glaube ich, wirklich auch schön geben lassen. Mag die, glaube ich, auch selber sehr. Also das war cool. Ja. Crow, seinen Auftritt haben wir uns dann auch ein bisschen angeguckt. Ich bin jetzt nicht der übertriebene Crow-Fan. Das ist ein, zwei, drei Sachen sind ganz solide. Ansonsten macht es schon auch Spaß, den da so auf der Bühne mit irgendwelchen aufblasbaren Blümchen und Sachen und so zu erleben. Nette irgendwie Animation. Also kann man machen. Kann ich verstehen, dass man da das auch cool findet und da irgendwie vielleicht schreit in der ersten Reihe. Aber nö. Solide, würde ich sagen, von meiner musikalischen Warte aus, was so meinen Geschmack betrifft.
Ja, ich kenne dann immer mehr Lieder, als ich dachte, dass ich kenne. Ne? Man kennt dann irgendwie, dann hat man irgendwie das doch noch hier gehört und da gehört. Und es ist halt, ja, es ist angenehm und gemütlich. Ne? Es ist so ein bisschen Family Entertainment Rap, würde ich sagen. Da kann man halt auch mit jüngeren Kindern schon hingehen, ohne ihnen die ganze Zeit die Ohren zuhalten zu müssen. Weil ja, dann stimmt. Wörter und Textzeilen kommen, die man einfach Kindern nicht zumuten will. Das gibt's bei Crow halt nicht. Ne? Crow kann man auch auf einer Schuldisco laufen lassen, ohne hinterher eine Anzeige zu bekommen und so weiter. Ne? Das sind so die Vorteile. Definitiv.
Ja, dann hat also jedenfalls bei mir hat irgendwie dann doch, ja, war das so verständlicherweise dieser Brand doch irgendwie so ein Downer. Ich glaube, vielen ging das auch so, dass die Stimmung ja da so ein bisschen drückte und Crow jetzt für mich das sozusagen auch nicht rausreißen konnte. Rise Against, wie gesagt, die haben noch gespielt, da habe ich, weiß nicht, vielleicht einen Song oder so beim quasi dem Verlassen des Geländes mitbekommen. Also Jule und ich, wir sind dann auf jeden Fall auch schon Richtung Wohnwagen irgendwie gegangen. Ich weiß gar nicht, ihr habt euch noch ein bisschen Rise Against gegeben?
Ja, klar, es war irgendwie nicht die Nacht, da war wahrscheinlich am Strand dann an der Disco nicht mehr so viel los. Rise Against noch ein bisschen und dann auch zurück zum Zelt. Ich hatte ja auch meine Frau und Tochter, ne, die sind ja auch schon vor dem Feuer weg. Ne?
Ja, das muss man festhalten. Das war für die da in quasi in unserem Basecamp auch so ein bisschen unschön, weil wir letztendlich dachten, ja, wir haben das natürlich im Chat und sowas kommuniziert, dass uns das irgendwie allen gut geht. Und dann sind wir natürlich ja noch zum Crow-Konzert da geblieben, also irgendwie noch 2 Stunden nach der Sache auf dem Festivalgelände. Und die haben sich dann trotzdem leider Sorgen gemacht, dass wir irgendwie gar nicht gekommen sind.
Wie Alligator, ne, auf seinem Eingang seines Auftritts gesagt hat, er hat jetzt die letzten Monate auf dem Mond verbracht. Und da war zum Teil das Netz besser als auf dem Highfield. Das war wirklich katastrophal schlechtes Netz. Und das war nach der Riesenrad-Situation natürlich noch mehr so. Das heißt, da gab es dann schon auch auf dem Zeltplatz Leute, die nur mitgekriegt haben, dass es brennt und dass irgendwas los ist, aber dann eben nicht, dass im Prinzip nichts Schlimmes passiert ist. Man hört dann halt Sirenen, ne? Die sind mit dem Hubschrauber das Gelände abgeflogen. Also von als außen betrachtet war es, glaube ich, noch schlimmer als da zu sein. Ich meine, es haben auch wirklich zig Medien über das brennende Riesenrad berichtet. Ne? Das ist natürlich auch eye-catchy. Das, also wir haben auch sehr viel dann in der Nacht oder am nächsten Tag so besorgte Familienangehörige, Freunde, die dann geschrieben haben, ne? Geht's euch gut und so, oh, krass von uns, Riesenrad. Das war dann halt schon so ein, genau. Aber das Festival hat sich davon erholt, hat sich davon nicht unterkriegen lassen, wir auch nicht. Sind vielleicht ein bisschen früher ins Bett als geplant, aber am Sonntag ging es dann munter weiter und zwar mit einer meiner absoluten Lieblingsbands und auch vor allem live und zwar Flogging Molly, Folkpunk aus L.A., aber halt irisch, also irische Musik aus L.A. Also eine Mischung aus eben irischer Musik und Punk. Wer das gar nicht kennt, ne? Da prallt dann E-Gitarre auf Mandoline und so weiter. Richtig, richtig toll. Zusammen mit Dropkick Murphys, hier bei uns in der Family, die liebste Irish Folk Punk Band. Unbedingt reinhören, live immer ein Genuss. Ganz, ganz, ganz toll. Sind wir sogar schon mal nach Magdeburg für gefahren, um in einem furchtbar heißen Club, das heißeste Konzert meines Lebens, zu tanzen.
Heißer als unser letztes Konzert.
Ja, das war, haben auch kurz mit Casey überlegt, aber das war leider nur die 2. Magdeburg war noch heiß.
Okay, verstehe.
Noch kleiner auch vor allem.
Ja, Flogging Molly, das ist quasi am Sonntag, geht es auch schon eher in den Richtung Frühabend. Da spielen dann irgendwie noch 4 andere Bands nach Flogging Molly. Jule und ich, auch stark initiiert durch Jule, aber ich wollte mir das dann auch nicht nehmen lassen. Wir sind schon recht früh nämlich an den Beach gegangen. 2. Band am Beach. Okay, danke, tschüss.
Natürlich. Ja. Entschuldigung. Wollte ich gar nicht unterschlagen. Ich war da ja auch. War doch da auch. Ich bin nur vor euch
gegangen. Du bist da auch hingegangen, aber vielleicht nicht mental warst du da.
Ja, Entschuldigung, natürlich. Okay, danke, tschüss. Ne? Der Einhornrock. Wie könnte ich den unterschlagen?
Ja. Und das hat auf jeden Fall am Beach hat wirklich wunderbar funktioniert. Du hast es schon gesagt, Einhornrock, Indie-Rock, eine sehr schön coole Kombo. Jule hatte auch dieses Jahr schon die Tour damit besucht, war da also sozusagen schon auch sehr gehypt. Ich hatte auch Spaß, es war eine super schöne Barfuß-Dance-Erfahrung am Strand mit vielen tollen Leuten, sogar im Moshpit quasi am Strand wirklich eine schöne Zeit gehabt. Und also mich hat es echt fasziniert, was da die Frontfrau, die hat schon echt einiges drauf, auch so textlich finde ich das immer schön. Und dann sagte Jule auch, ja, die macht dann auch immer so einen Freestyle-Song am Ende jeder Show, wo so in guter Manier einfach so ein paar Worte vorher reingerufen worden. Da hat sie sich dann irgendwie 4, 5 ausgepickt und hat dann da wirklich einen schönen Song performt mit diesen Worten und Jule konnte das auch bestätigen, wie gesagt, auf dem Tourkonzert, wo sie war, dass das auch so ist und dass das auch immer ein eigener Song ist und das hat irgendwie Bock gemacht. Also da sind wir zu dem Song auch gut abgedanced. Hat so viel Bock gebracht, dass wir danach gleich nochmal zum Merch-Stand gegangen sind und ich mir mal Merch gekauft habe, nämlich einen sehr krass hellblauen, fast schon neonblau schillernden Hoodie mit einem coolen Einhorn hinten drauf.
Natürlich. Einhornrock. Nee, wirklich sympathischer Merch, sympathische Band. The Beach auch die richtige Stage, ne? Das möchte ich nachtragend für die nicht gesehene deine Cousine noch sagen. am Beach, die waren im Jahr davor am Beach, mhm, und da war es richtig geil, da habe ich die auch kennengelernt, ne? Die hätten halt eigentlich auch wieder, also am Beach spielen sollen. Der Beach ist eine tolle Stage, baut den aus, ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber die Beach Stage ist wirklich cool. Das ist
so eine Frage.
Es ist überhaupt nicht schlechter, auf einer der anderen Bühnen zu spielen. Also noch, ja, macht noch mehr Bands auf dem Beach. Ja, da ist der Beach wieder so schnell voll, man muss sich da anstellen, aber egal. Denkt euch was aus. Schwimmende Boote.
In, oh ja, so eine Insel halt, ne?
Schwimminseln. Ja. Und ich meine, ich wäre eh im Wasser. Das war halt sonntags das Problem, ne? Man hatte jetzt 2 Tage was richtig krass heiß und an dem Tag, wo dann Okay, danke, tschüss spielt, da hat das Wetter uns so, gerade so ein bisschen im Stich gelassen. Deswegen konnte ich auch nicht das ganze Konzert bleiben, weil mein Plan war, das vom Wasser aus zu beobachten und nach einem halben Konzert war mir einfach kalt. Mhm. Und dann bin ich raus und musste zurück.
Ja. Dann, ja, haben wir sowas quasi zeitlich bedingt dann, wir waren ja noch am Merch-Stand, da haben wir noch so ein bisschen im Hintergrund Chitney Beers und Dilla gehört, aber auch nicht bewusst wahrgenommen. Deine Frau, die hat als ihren Geheimtipp Less Than Jake getippt.
Ja, da waren wir da noch.
Ja, ihr seid dann dahin gegangen.
Ja, ja, nach Flogging Molly da habe ich Less Than Jake auf meinem Zettel, auch Ska Punk aus Gainesville, Florida, nach dem Hund der Eltern übrigens benannt. Ne? Ja. Die sagen immer Less Than Jake.
Ja.
Genau, und das war toll. Also die kannte ich auch noch nicht. Das ist die zweite Neuentdeckung, zumindest als Liveband. Ja, wie gesagt, ich, keine Ahnung, habe im Alter jetzt angefangen, wieder mehr Punk und Ska zu hören. Ne? Keine Ahnung, meine musikalische Entwicklung ist, werde ich am Ende meines Lebens dann mal aufschreiben, welche Stationen ich da so unterwegs war. Vielleicht machen wir auch dazu mal eine Folge. Ne?
Der zum Ende deines
Werdegang
Lebens.
Ach so. Von Alex und Kron. Naja, also bei mir zumindest gab es da schon einige Wechsel, was da gerade die meistgehörte Musik immer ist. Ne? Ich habe ja inzwischen ein musikalisch viel breiter aufgestellt, als ich das als ganz junger Mensch war. Und momentan sind da eben eher solche Sachen immer weiter oben. Und deswegen hatte ich da richtig Bock auf Less Than Jake und fand es auch, hat mir auch sehr gut gefallen. War kurz davor, mir ein T-Shirt zu kaufen. Die hatten auch sehr lustiges Merch.
Ich wollte gerade sagen, Surf hatten die nicht?
Pommes.
Ja, so surfende Pommes in einer Ketchup-Welle.
Ja.
Aber ich, was, ja, also ich fand
so
das Motiv
viele
gut.
T-Shirts. Ich auch, ja, ich weiß. Ich, meine Frau war stolz, dass ich mal geschafft habe, ein Festival ohne
Merch. Ah, okay, verstehe. Ja, das ist auch okay. Ja. Genau, das ist auch, kann ich auch nachvollziehen.
Olli Schulz.
Olli Schulz und Band. Ja?
Genau.
Singer-Songwriter der alten
Podcast
Stunde.
Podcast, Schauspieler, Moderator, 1000-Sasser. Ja. Genau, kennt man vielleicht. Fest und Flauschig mit Böhmermann. Hörst du den? Also unseren einen Konkurrenz-Podcast.
Den Podcast, der uns immer die Hörer meinst du, mit gemischtes Hack noch und so, die noch in unserer Konkurrenz stehen? Jein. Was mir die letzten 2 Jahre sehr gut gefallen hat,
Freunde,
ist auf dem sozusagen österreichischen Sender den Eurovision Song Contest moderiert mit Jan und dem guten Olli. Das hat mir viel Spaß gemacht. Kann ich auch nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob sie es wieder machen nächstes Jahr, ob sie das dürfen, aber falls ihr das nochmal nachholen wollt, falls ihr da so gut drauf seid, kann man in der Mediathek, glaube ich, immer noch, ich glaube, es ist der ÖRF oder so, nachlesen, hören.
Ich finde ihn auch einen sympathischen Typen, den ich irgendwie schon lang kenne, auch 1-2 Songs, aber halt eher eben in seinen Tätigkeiten, wenn man irgendwo anders dann ins Bild ploppt, eben genau, Podcasts oder ich habe auch diese Bauen ein Hausboot.
Ich wollte gerade sagen,
Doku angeguckt, wo er mit dem anderen Typen, der Persona nur ein Krater ist, weil ein Maskendeal da
hier,
dubiosen von Böhmermann aufgedeckten Maskendeal hatte. Und
Klimansland.
So weit, ne? Ja, genau, richtig, Kliman, ja. Na gut, der Olli Schulz deswegen schon länger mal auf dem, ja, würde ich gerne mal, aber auf ein eigenes Konzert, jetzt nie hingegangen, deswegen perfekte Festivalband. Das war auch nett, ne? Es war jetzt nicht super lustig und super krass und aber ab und zu so einen humorvollen Singer-Songwriter, das finde ich schon okay.
Mhm. Ja, ich denke auch, er hat da in bester Olli Schulz-Manier, wie man ihn vielleicht so denkt, zu kennen, wenn man da so Sachen hört und wirklich auch 1-2 coole Banger-Songs aus diesem Genre da auch irgendwie gespielt. Ich habe da auch wirklich vor Jahren ein bisschen mehr Kontakt gehabt, als noch so meine, Internetradiozeiten waren, damals mit Benny, der quasi auch Band gespielt, in einer Band gespielt hat und auch so Singer-Songwriter-Sachen. Und wir hatten ja auch so eine kleine Radiobühne. Und das war noch so die Zeit, wo auch mehr solche Singer-Songwriter-Mucke gehört wurde in unseren Kreisen auch. Und ja, also auch schön, den mal auf der Bühne zu erleben, hatte auch sichtlich Spaß und nö, kann man machen. Finde ich auch schön beim Highfield, dass das auch eine nette Mischung ist sozusagen. Ne? Viele Sachen auch für, ja, denn doch schon ein bisschen noch die jüngere Generation, sowas wie, keine Ahnung, so Barney oder so an dem Tag gespielt, haben wir ausgelassen. Leider sind wir nicht zu Bukahara gegangen.
Stimmt.
Das hat...
War ich da nicht? Ich glaube, ich war da.
Ja, du warst, glaube ich, da. Wir sind aber erst, wir sind ein bisschen später dann zu Olli Schulz gekommen, weil wir halt okay, danke, tschüss und sowas sagen. Ihr
kann das sein, wollte ich auch nicht unterschlagen, ja? Tatsächlich. Bukahara. Ja, das war auch sehr gut.
Ja, das
völlig macht recht.
Donny, du hast recht, wir haben Bukahara doch gesehen. Doch, haben wir. Da haben wir das, genau.
Jetzt der Alkohol-Kicks.
Entschuldigung, ja. Da ist schon der Abend. Also es ist Sonntag, ja. Wir haben schon einige Schockmomente erlebt und natürlich schon gefeiert. Nee, genau, Bukahara haben wir gesehen. Ja, cool. Macht wirklich Spaß. Ich habe mich immer so ein bisschen gefragt bei Bukahara, ist denn die Singer Deutsch-Englisch und ist derjenige, der Englisch singt und Deutsch, ist das ein und dieselbe Person? Habe so kurz an mir gezweifelt, ob das nicht zwei unterschiedliche sind. Nee, aber es ist ein und derselbe. Finde ich, macht Bock. Ist auch so ein bisschen gemütlicher, aber geht trotzdem irgendwie in den Körper. Man muss da so mitwippen und abdancen. Und nee. Mhm.
Ja, krass, ja, nee, jetzt habe ich tatsächlich in meiner, hat mein Kopf unterschlagen.
Dabei Nico Santos haben gefallen. Wir aber ausgelassen.
Das habe ich davor auch noch nie gesehen. Ja,
darauf können wir uns einigen.
Gut, den haben wir wirklich ausgelassen. Da habe ich auch keinen Bezug zu. Nee, Bukahara war auch cool. Auch wenig Bezug habe ich eigentlich zu Mando Diao, die dann danach kam, nach Olli Schulz. Ich bin dann trotzdem da geblieben, weil es mir jetzt so anstrengend war, zurückzulaufen zum Zelt und wieder vor. Deswegen bin ich einfach da geblieben und war dann auch eher positiv angetan. Ja. Das war solider Pop, Rock, aber mit wirklich coolen Elementen. Also klar, ich kenne da schon einige Songs, ne? Aber live hat mir richtig gut gefallen. Es gab so einen Moment, da haben die dann so ein hochdramatisches Gitarrenbattle gemacht, ne? Das von allen Bandmitgliedern angekündigt wurde und dann haben sich wirklich diese auf die Podeste gestellt und einfach ein richtig serious Battle da abgefahren. Das hat mir richtig gut gefallen. Das war was man halt irgendwie auch live kriegt und was nicht auf dem Album nachzustellen ist. Das finde ich dann immer, das wenn die nicht nur ihre Lieder da runterhauen, sondern noch so ein Erlebnis mitgeben. Also das hat mir richtig gut gefallen als Show-Aspekt. Und dann sind wir rüber
zur verrauchtesten Bühne.
Zu Marsimoto. Wer es nicht weiß, Marsimoto ist Materia. Ne? Das ist eine und dieselbe Person. Das ist ein Pseudonym, unter dem er auftritt, unter dem Namen Marsimoto. Und Marsimoto ist eigentlich ein Witz. Ne? Das ist entstanden, als er irgendwann mal da mit der Technik auf der Bühne rumgespielt hat. Und dann war seine Stimme plötzlich so komisch. Ne? Also der Raptor mit so einer hochgepitchten Stimme. Genau, das ist auch angelehnt an Quasimoto, das ist das alter Ego von Madlib, einem US-Rapper, und Marsimoto hat auch so eine, auch so eine hochgepitchte Stimme auf, und ja, also wie gesagt, ist aus dem Zufall entstanden und es kam dann wohl gut an und dann hat er sich entschlossen, ein ganzes Album zu machen, und die Story, soweit ich das verstehe, ist Marsimoto, korrigiere mich, wenn ich das falsch verstehe, lieber Alex, liebe Community, ist ein Außerirdischer. Der kifft aber schon. Kiffen alle auf dem Planeten Marsimoto? Oder
tief stecke ich in der Lore nicht drin.
Der kiffende Außerirdische, der jetzt auch am Ende des Jahres wieder geht. Ne? Also der war jetzt eine Weile auf der Erde, hat sehr viel grünen Rauch verbreitet.
Gute 10 Jahre. Ne?
So heißt, glaube ich, auch einer seiner Songs, oder Grüner Samt oder sowas. Und es ist auch sehr viel Rauch immer auf der Bühne. Also teilweise, ne, ich habe da eine Fotoreihe gemacht, das teilweise ist schon lustig. Also weil man sieht eigentlich kaum jemanden auf der Bühne.
Ich habe mich auch gefragt, wie es ist, in so viel Rauch überhaupt zu performen. Ne? Also die ganze Zeit kriegst du da diesen Kunstnebel in die Fresse geblasen, und dann hatte ich dann immer mal wieder so dieses Thema, hinter uns stand ja dann das abgesperrte Riesenrad, und immer zuckte das so auf, gerade wenn dann mal die Stimmung irgendwie rot war oder gerade auch am Anfang von der Show. Scheiße, wenn da jetzt die Bühne brennen würde, das kriegst du ja erst gar nicht mit, weil da so viel Rauch und Sachen sind. Wir haben quasi das letzte Festivalkonzert von Masimoto miterlebt. Dann hat er jetzt noch von seiner Masimoto-Tour oder hatte, das weiß ich jetzt nicht, je nachdem, wann die Folge jetzt rauskommt, genau, war das sozusagen die Abschiedstour dieses Jahr und das war halt sein letzter Festivalauftritt. Also vielleicht für den einen oder anderen auch ein bisschen emotional geworden. Ich habe auf jeden Fall festgestellt,
ich bin ja großer Materia-Fan, ne? Und ich fand es auch immer lustig, dass auf den Materia-Konzerten dann das Alter Ego Masimoto da kurz übernimmt, ne? Und dann ist die ganze Bühne voller grüner Rauch und dann werden da halt so 2-3 Songs von Masimoto gespielt mit dieser hochgepitchten Stimme. Wo ich aber, ne, und ich bin ja gar kein Hip-Hop-Rap-Kritiker, ne, aber das war auch bei Rock im Park, ne, und da war ich dann halt mit meinen Metalhead-Freunden dann klar, die dann halt zwangsweise bei Masimoto mit dabei waren, um auf die nächste Band zu warten, die sie sehen wollen. Und es ist natürlich für so Leute, die dann sagen, Leute, das hört sich doch alles gleich an, ist das natürlich ein gefundenes Fressen, weil ich kann da wirklich kaum widersprechen, ne. Ich sehe das jetzt hier, der hat die Alben Halluzination 2006 zu Zweit allein, 2008 Grüner Samt, 2012 Ring der Nebelungen, 2005 Ring der Nebelungen, Entschuldigung, natürlich, 2015 Werte 2018 und Keine Intelligenz 2024. Ich rede ja nicht von Songs, sondern von Alben. Also das heißt, aus dem Gag, dass er einmal da am Mischpult rumspielt, macht er dann 6 Alben, also großen Respekt, ne? Vermutlich auch als Masimoto mehr verdient, als ich mit dem Drehbuch schreibe. Ja. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, Leute, also ganz ehrlich, es hört sich wirklich sehr ähnlich an, viele dieser Songs. Und gerade in dieser Menge, für mich wird es fast satirisch, ne? Aber der ganze Platz ist da aber voll und die Leute, bei jedem Song freuen sich dann auch. Und für mich klingt es wirklich extrem klar. Krass ähnlich. Und
leider nichts wirklich nachgeheilt. Also man, es ist so ein Sammelsurium aus Beats und Sachen, die man irgendwie schon kennt, gefühlt wie in so einer C-Movie-Variante, weil denn doch nicht so eigenständig ist, dass man sagt, Alter, der Beat ist ja geil. Textlich weit gefehlt, ist auch textlich gefühlt keine wirkliche Line da irgendwie hängen geblieben. Also das ist so gefühlter grüner Fahrstuhl-Rap. Also es war auf jeden Fall gut, dass wir genauso viel geraucht haben, wie auf der Bühne rauchte, weil ich glaube auch so kann man das auch nur irgendwie, also dann wird es irgendwie lässig, aber es kann auch...
Also, ich mag sein, dass ich mich da irre, ne, weil ich, keine Ahnung, wie gesagt, verschwimmt, ne, zu einem langen Song. Der einzige Song, den ich richtig gut finde und der auf meiner Spotify-Playlist ist, vielleicht vielleicht sogar ein zweiter, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Der eine, der drauf ist, ist Jackie, den er zusammen mit Sido singt, ne. Vielleicht hat er den auch live nicht gesungen, weil da ein Sido-Part drin ist. Der gefällt mir wirklich gut, aber den kann ich mich gar nicht erinnern. Also vielleicht hat er auch einfach alle anderen gespielt.
Ein neues Album hatte. Ich kann sein, dass er den nicht gespielt hat.
Ich dachte halt auch, ne, wenn ich zu Materia gehe, dann gab's da ja auch immer 3 Songs Masimoto. Ich dachte halt, wenn ich jetzt zu Masimoto gehe, dann wird er sich irgendwann auch in Materia verwandeln. Ne? Und irgendwie als Zugabe oder irgendwas halt. Wie wenn du zu Seed gehst und dann kommt halt auch ein Peter Fox Song. Oder bei Peter Fox kommt ein Seed Song. Ne? Leute, ihr habt die Rechte an den Songs. Das sind eure scheiß Songs. Und er ist aber, ne, so strikt oder so. Also das war mir auch too much. Ne? Vielleicht, weil er jetzt Ende des Jahres zurück da zu seinem Heimatplaneten reist, der Marsi. Vielleicht auch, keine Ahnung, aber das war mir auch too much. Unterbrich es doch, verwandle dich kurz mal zurück. Alle wissen, dass du Materia bist. Ne? Ist okay, nimm die Maske ab. Es ist okay. Aber scheinbar, keine Ahnung, vielleicht wissen es auch nicht alle. Vielleicht interessiert es die Leute gar. Nein.
Ey, wer weiß.
Internet-Kultur,
ganz ehrlich zu sein, wissen wir das auch nicht.
Wir wissen wirklich. Ja, also genau, wir haben dann die Theorie aufgestellt. Passt mal auf, jetzt kommen nämlich hier Verschwörungstheorie im Ende-Geek-Alles-Geek. Podcast. Was ist, wenn Masimoto, von dem alle glauben zu wissen, dass er Materia ist, weil Materia auch selber sagt, ja, ich bin Masimoto, aber in Wirklichkeit gar nicht Masimoto ist, sondern eben sein schlechter rappender Freund, der deswegen mit hochgepitchter Stimme rappt, was ich müsste auch an meiner Stimme rumpitchen, ohne jeden Zweifel, wenn ich rappen wollen würde. Und es ist dann halt so, okay, aber Materia findet es witzig und deswegen die Story halt. Ne? Also da waren halt am Anfang da Materia mal mit auf dem Konzert, ne? Dann geht er hinter die Bühne, kommt als Materia wieder vor und so. Das kriegst du ja einfach hin, vor allem wenn Materia das gar nicht bestreitet. Die Geschichten fallen ja immer dann in sich zusammen, wenn jetzt der Promi sagt, was, nee, ich bin da nicht in Köln aufgetreten an dem Tag. Aber Materia deckt es halt alles. Materia kriegt dafür Geld von Masimoto, weil Masimoto verkauft ja, obwohl er mittelmäßig singen kann, quasi sehr viele Platten, wenn man noch von Platten sprechen kann. Ja, versteht ihr? Also das ist, recherchiert da mal bitte. Ich glaube, das wäre schön. Ja. Das ist sein, die Geschichte.
Sein alter Schulfreund, dem er auch was Gutes gönnen wollte und ja.
Der da nehme ich alles zurück und würde auch, lieber Materia, wenn du das hörst, wir würden die Folge auch offline nehmen, wenn du das gleiche mit uns nochmal machst. Also wir würden auch Masken anziehen und wir haben gute Ideen. Spiel doch mal mit uns.
Ja, da wären wir offen. Naja, wir können jedenfalls festhalten, wir waren auf jeden Fall gut drauf, auch fertig, wie gesagt, Flogging Molly gehen in die Beine, die waren ja davor, da sind wir auch nochmal gut abgedanced, bei Masimoto nochmal ein bisschen kopfnickermäßig. Und dann gab es ja sicherlich, wenn man jetzt mal so startechnisch das sehen will, den wahrscheinlich einer der größten Acts, nämlich aus den USA, eingeflogen, importiert, Macklemore. Und da habe ich dann erschreckenderweise festgestellt, wie viele Songs man dann doch irgendwie kannte von Macklemore. Der macht, glaube ich, auch viele Feature-Sachen und mit anderen Leuten. Die sind natürlich dann irgendwie mit eingespielt worden. Das ist, glaube ich, auch so ein Ami-Ding, finde ich. Hat man auch schön gesehen, dass die auch so eine andere Art haben, so Bühnenperformance und Sachen zu machen, ne? Also, wo denn vielleicht doch noch eher mal Parts, keine Ahnung, jetzt hier bei Alligator, ne? Wenn da Fred Durst eigentlich einen Part hat, dann rappt er halt die Strophe, die er eigentlich geschrieben hat. Und wenn bei Macklemore irgendwelche bekannten Sängerinnen oder so den Part haben, dann ist das halt irgendwie Playback-mäßig da eingesungen. Und ja, dann werden da auch mal irgendwie so Leute auf die Bühne geholt, wo es so performt wird, dass die eigentlich aus dem Publikum sind. Dann gab es quasi zwei Situationen. Einmal ein Dance-Battle und einmal ein Gesangspart. Und der Gesangspart war, naja, man stellte dann irgendwie fest, dass die Person, die da aus dem Publikum gerufen wurde, genau die gleiche Adidas-blau-weiße streifte Trainingshose anhatte, wie die anderen Background-Tänzer, Sängerin und erstaunlicherweise, die diesen Part auch sehr gut singen konnte.
Also ja, das ist das, ne? Also das Highfield bookt ja wirklich inzwischen sehr national, sind sehr viele deutsche Bands und so vertreten, aber genau, so ein paar internationale Acts finde ich auch cool, will ja sowas auch irgendwie sehen. Und bei Macklemore, jetzt allem was zum Trotz, ne, das war wirklich eine geile Show und hat mir richtig gut gefallen, aber ja, man muss sich klar machen, das ist ein bisschen amerikanischer, als man das hier gewohnt ist, ne, das war schon live Musik und live gesungen, aber es gibt dann diese Parts zwischendurch, die sind halt nicht und das ja. ist, ne, auch das Dance Battle, ne, das war ja gescriptet, die eine Frau, meine Einschätzung war, die eine war echt.
Genau.
Die Arme, die andere nicht. Und genau. Die hat natürlich verloren gegen die.
Wo kommst du her? Aus Deutschland?
I'm from Germany, you know.
I'm from Germany.
Und ja, aber weißt du, tatsächlich bin ich auch so, Macklemore noch nie gesehen, kannte da auch wieder mehr Songs, als ich dachte. Es war halt auch eine teuer produzierte, amerikanisch wirkende Show, ne, wo sich viel verändert mit einem Sänger, der sich umzieht, der Outfitwechsel hat,
wir dürfen jetzt Ben nennen, oder? Ja, dürfen wir ihn Ben nennen?
Der überraschend politisch sich auch äußert, ne, der ja auch, ja, ein spannendes Leben hat, der selber lange drogensüchtig war, der selber fast dieser Opioid-Krise in Amerika zum Opfer gefallen ist und auch darüber einen Song und glaub sogar eine Doku mit Obama zusammen gemacht hat, also Obama als Produzent. Also, ja, irgendwie ein interessanter Mensch mit Songs, die ich besser kannte, als ich dachte. Und das hat mir insgesamt richtig gut gefallen. Das war ein toller Abschluss für das Festival. Das war halt nochmal so, genau, diesen internationalen Flair. Das Amerikanische habe ich dann einfach irgendwann hingenommen. Also mir ging es da wie Alex, ne, ist mir erstmal irritiert, warte mal, das ist doch jetzt nicht live, oder? Die Frau, die aus dem Publikum kommt, die singt doch jetzt nicht so. aber das, was soll's? Ja, ja, das hat mich da wirklich dann auch nicht gestört. Das war insgesamt wirklich eine coole Performance und da war halt auch immer was los auf der Bühne. Ich mag das halt. Ja, gute Musik zum Trotz, natürlich muss Musik für sich funktionieren, aber klar, das tut sie auch zu Hause. Ja. Ich will auf dem Konzert irgendwas sehen, wenn es nur so ein Gitarrenbattle ist oder einfach, ja, mitkriegen, wie sind die Leute drauf, was denken die über die Welt, wie sind die sympathisch, ne? Und, und das, klar, Macklemore hat, wie gesagt, auch Sachen gesagt, hat sich politisch geäußert. Ich fand es insgesamt
cool. Nee, das muss man wirklich zugute halten, da dass man schon das Gefühl hatte, man konnte da irgendwie eine Beziehung aufbauen und nicht wie vielleicht so andere amerikanische Acts, die dann da irgendwie was so runterreißen und ihr Repertoire da abfeiern, wirklich auch ja gesagt, wir wollen hier alle eine gute Zeit haben und alle zusammen und Teil zu sein und das jetzt auch mal zu genießen, vielleicht auch mal das Handy wegzustecken und jetzt mal wirklich in dem Moment zu sein. Und nee, also du hast es gesagt und ich fand es auch so, es war ein guter Abschluss, hat das Ganze wirklich gut abgerundet. Ich glaube, alle hatten da einfach eine sehr, sehr schöne Zeit, die da waren. Nichtsdestotrotz habe ich auf jeden Fall dann auch schon so langsam ja meine schweren Gliedmaßen gespürt und bin dann ja sehr fröhlich, aber dann doch auch erschöpft mit euch allen dann wieder Richtung Basecamp getrabt, naja, eher langsam gelaufen. Und ja, dann haben wir noch kurz gemütlich den Abend ausklingen lassen, um dann, was auch irgendwie gut ist, am Montag dann erst zurückzufahren, ne? Noch ja, halbwegs ausschlafen.
Ich habe es einmal gemacht, ne? Da musste Luke noch in die Schule gehen und da haben wir uns nicht getraut, da irgendwie in Freitag und Montag. Also wer hört denn alles diesen Podcast?
Du meinst, das war der Zeitraum, wo er krank war?
Ich hörte von einem Freund und ich habe jetzt plötzliche Tonprobleme. Vielleicht beenden wir das Ganze auch einfach.
Ich verstehe. Ja, Thema beenden ist vielleicht gar nicht so verkehrt, weil wir haben nämlich noch ein paar andere Termine heute. Da werden wir bestimmt auch mal in einer Podcast-Folge drüber berichten.
Ah, da war es nochmal. Gott sei Dank. Wir haben es erst einmal diese Folge gesagt. Huh, Strichlisten, Freunde. Und Freunde, ne?
Aber wir können für euch ja trotzdem nochmal einen ganz, ganz kleinen Ausblick geben nächstes Jahr. Da findet das Highfield natürlich auch wieder statt, auch wieder am Strömthaler See Großpössner. Das haben wir gar nicht gesagt für diejenigen, ne? Das ist bei Leipzig, wir haben ja gesagt Ostdeutsches Festival, aber das Ganze ist bei Leipzig. Also wenn ihr aus dem Berliner Raum seid oder aus diesem Raum und da noch nicht wart, aber eigentlich mal Bock wieder habt auf ein Festival oder vielleicht auch eines der ersten Festivals, können wir das auf jeden Fall nur empfehlen. Nächstes Jahr findet das Ganze von 15. bis 17. August statt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wir da nicht sein, weil das so genau in den Ferien ist und wir da eher unterwegs sein werden.
Gibt es da.
Aber es gibt schon den ersten Headliner. KIZ werden nämlich da sein. Also vielleicht auch nochmal ein Grund mehr für den einen oder anderen. Guckt euch das mal an. Tickets sind aktuell bei so um die 180 Euro. Ist auch für so ein, ich sag mal, mittelgroßes, schrägstrich großes Festival auch immer noch ja preisgünstiger als andere.
Ja, es ist wirklich ein von den Großen eben eins der kleineren und damit ist es einfach auch ein bisschen weniger irre. Das mag auch am Line-Up liegen, es liegt aber natürlich auch an den Leuten und vor allem an der Personengröße. Ich meine, wie Danger Dan mal gesagt hat, glaube ich, ne, ab 5.000 kommen immer die Idioten. Das ist natürlich, ist so, aber es sind einfach weniger. Also zum Beispiel, wir sind ja auch viele Jahre eben zu Rock im Park und solchen nochmal eins größeren Festivals gegangen und da haben wir schon jetzt Luke erst mitgenommen, als er 16 ist. Und auf dem Highfield haben wir tatsächlich früher angefangen. Also da durfte meine Tochter schon ein bisschen früher mit und Der Bruder meiner Frau hat sein Kind da auch schon früher mitgenommen. Es ist so ein bisschen, da muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Und natürlich nur, wenn die Kinder da Bock drauf haben. Zwingt ihr bitte nicht irgendwelche Musik zu hören, die sie nicht hören wollen. Aber es ist einfach nicht ganz so krass, wie manche ganz großen Festivals sein können, was Betrunkene und sowas angeht. Kann natürlich immer den falschen Platz auf dem Zeltplatz erwischen. Ja, auf Festivals kann es laut werden, bitte, das muss man halt einplanen, ja, es kann auch nachts laut werden, ja. Das gehört manchmal mit dazu, wenn man da Glück hat oder auf diesen Caravan-Plätzen zum Beispiel ist es in der Regel auch ein Tick leiser als auf einem großen Zeltplatz, ja, aber generell würde ich sagen, es ist von den großen Festivals ein gutes Einstiegsfestival, wo man entweder als jüngerer Mensch, also auch Luke war mit seiner Freundin und Freunden und mit seiner Crew das erste Mal ohne Eltern eben auch auf dem Highfield, auch dafür eignet sich's. Fazit, ich mag's total. Das Line-Up könnte für meinen Geschmack noch ein bisschen mehr eben in meine persönliche musikalische Richtung gehen, aber da kann ja keiner was für. Das Festival schon gar nicht, ne? Die bucken 4 Trillionen 1000 Mal toller als das Berliner Lollapalooza. Das ist wirklich die schlechteste Zusammenstellung an Line-Up, die man sich überhaupt immer nur so ausdenken kann. Für meinen persönlichen Musikgeschmack.
Ja, kurzer Seitenhieb.
Ja. Ich weiß, da, genau. Es ist natürlich, Geschmäcker sind verschieden, aber so ist es leider. Und ja, es wird nicht die letzte Festival-Folge sein, es wird nicht die letzte Freizeitpark-Folge sein. Wir haben da noch einiges erlebt diesen Sommer, was noch nachzuholen sein wird. Im Kino waren wir auch, ins Kino gehen wir. Also Programm gibt's genug. Liebe Freundinnen und Freunde, danke fürs Zuhören. Ich würde sagen, Ende Geek, alles Geek, das soll's hiermit zum Highfield Festival gewesen sein.
Ja, dem kann ich nichts mehr wirklich hinzufügen. Schön, dass ihr zugehört habt. Schreibt uns gerne über Instagram endegeek alles geek an oder wenn ihr ein bisschen direkter sein wollt, den guten Kron erreicht ihr auch auf seinem eigenen Instagram-Kanal. Wir freuen uns da immer über Feedback und oder auch natürlich ja, Folgenwünsche oder Ideen, Inspiration.
Oder eine Bewertung. Ihr dürft uns auch gerne bewerten. Ich habe mir sagen lassen, das hilft bei der Sichtbarkeit. Nicht. Ja, ist Ja, haben wir also, einfach auch mal gesagt. Wenn ihr Bock habt, bewertet uns, wenn nicht, auch kein Problem.
Genau, auf welchen Kanälen ihr auch immer das hört. Ja, ich denke, wir sind auf allen wichtigen Plattformen zu hören. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, macht's gut.
Ciao.
Tschüss.